Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW20. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserer Brand Trust Talks Weekly. Es ist Freitag, 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Diese Woche habe ich nicht so ein Kleberthema, so eins, was alles verbindet, aber Folgendes kann ich euch versprechen. Ich sage, Kreativität wird beim Thema DIY gebraucht auf jeden Fall. Zweitens, warum sich die Deutsche Bahn ausnahmsweise mal nicht um das Thema Pünktlichkeit kümmern darf. Und drittens, warum Aperol Spritz die einzige Marke ist, die wirklich für alle da ist. Und in dem Sinne, ich glaube, genug geboten. Los geht's!
Die Smalltalk News der Woche.
Und wir starten mal mit etwas Seichten und Leichten in dieser Kategorie. Ja, ich habe ihn ja ausdrücklich gelobt. Einige erinnern sich vielleicht an meine überschwängliche Lobeshymne und meine freudige Comeback-Beschreibung von Stefan Raab im letzten Jahr, als er da ja durchaus sehr, sehr auffällig und aufmerksamkeitsstark zurückgekommen ist und mit ziemlich viel Vorschuss, Lorbeeren natürlich auch. Und jetzt gab es natürlich eine Entscheidung, die ja vielleicht so ein kleiner Dämpfer war, so in dieser ganzen Euphorie des Comebacks sozusagen, das natürlich schon einige Tage jetzt inzwischen anhält. Und zwar wird seine Sendung, die ja so ein wöchentlicher, ja erstmal eine wöchentliche Show war, ein Mix aus Schlag den Raab und TV Total und überhaupt, also so eine Game-Show-Format auf jeden Fall war, die wird jetzt eingestellt. Die wurde ins lineare Fernsehen auch übertragen. Zuerst lief sie ja nur bei RTL Plus, dann auch bei RTL am Mittwoch, woraufhin ja übrigens ProSieben extra auch sein TV Total wiederum verschoben hatte. Also da ist man sich aus dem Weg gegangen. Aber trotzdem wird jetzt diese Show eingestellt. Bis zur Sommerpause läuft sie anscheinend noch weiter. Da wird dann übrigens, das fand ich dann ganz bemerkenswert, nochmal viel ausprobiert und da wird weiter dazugelernt. Das fand ich ganz schön, so im Sinne von Test, Learn, Adapt, dass man da auch weiter experimentiert, selbst wenn man etwas absetzt. Aber ansonsten wird sie anscheinend nicht zurückkommen. Aber ganz wichtig ist, es wird dann doch immer noch eine Show im linearen Fernsehen mit Stefan Raab geben. Ist ja auch ein guter Grund, weil man hat ja schließlich einen 5-Jahres-Vertrag mit ihm vereinbart. Da sollte man ihn ja vielleicht die nächsten Jahre auch nutzen und noch nicht fallen lassen. Und dementsprechend versucht es RTL dann nach der Sommerpause im Herbst nochmal mit einem neuen Format, das anscheinend etwas klarer und fokussierter ablaufen wird. Interessant war auch in dem Zuge, dass auch RTL bekannt gegeben hat, dass das Supertalent ebenfalls erstmal eingestellt wird, dass er auch ein eigentlich grundsätzlich Erfolgsformat seit 2007 läuft, das anscheinend schon bei RTL. Und jetzt haben sie es, das war ja, wenn Corona einmal kurz weg, kam dann wieder. Und jetzt haben sie aber entschieden, es komplett einzustellen. Interessant war da so ein bisschen die Erklärung. Und zwar hat er dabei RTL gesagt, es ist uns zugegebenermaßen nicht gelungen, eine zukunftsfähige Antwort zu finden. Das hat das Publikum klar entschieden. Deswegen werden wir das Format vorerst nicht fortführen. Worauf wurde keine zukunftsfähige Antwort gegeben oder nicht gefunden? Auf das Thema, dass die ganzen Supertalent-Ausschnitte, wenn da mal was monumental Cooles dabei ist, dass das dann oftmals natürlich bei TikTok und Co. landet. Und daraufhin habe eben RTL keine Antwort gefunden. Ich persönlich sage, das ist irgendwie eine, ja, sicherlich auch ein Mitgrund, aber gleichzeitig auch eine Ausrede. Vielleicht muss man sich bei RTL auch tatsächlich ein bisschen die Frage stellen, ob man die Marke Supertalent nicht ein bisschen zu billig positioniert hat mit den ganzen Jurymitgliedern und so weiter, weil man muss ganz ehrlich sagen, das Supertalent war, glaube ich, nicht mehr diese Show, die es geschafft hat. Ich glaube, das lief immer Samstagabend oder zumindest zur Primetime in der Woche, dass es, glaube ich, nicht mehr geschafft hat, so diesen, ja, diesen Lagerfeuer-Effekt eben zu kreieren. Das heißt, dass man sich vom Supertalent-Fernsehen oder vor dem Format eben getroffen hat und gesagt hat, boah, jetzt müssen wir mal gucken, ob da der nächste Paul Potts aus Deutschland sozusagen kommt, sondern es war, glaube ich, schon sehr, sehr klamaukig, ähnlich wie Deutschland sucht den Superstar. Und da jetzt so generell einfach zu sagen, ja, das liegt jetzt alles an den digitalen Social-Media-Kanälen, wo das halt alles gespoilert wird und so weiter, das ist mir ehrlicherweise zu einfach. Ich glaube, dass das Format bei RTL spezifisch falsch positioniert wurde, weil im Ausland, ja, da gibt es auch einige Rückgänge, was die Quoten angeht, aber da läuft es nach wie vor recht gut. Und da sind das Thema Britain Got Talent und America's Got Talent schon etwas anders positioniert als bei uns in Deutschland. Also die Kritik möchte ich mir dann schon erlauben.
Die Überraschung der Woche.
Und das war dann schon auch interessant, nämlich, und das könnte schon eine deutliche Überraschung und auch ein ziemlicher Schlag oder eine ziemliche Veränderung im Fernsehen dann auch bedeuten, gerade im linearen Fernsehen. Und zwar hat die Tagesschau anscheinend bekannt gegeben, dass sie überlegt und mit dem Gedanken spielt, ihr Format, also das klassische Tagesschau-Format, 20 Uhr bis 20.15 Uhr, 15 Minuten, dass man das vielleicht verlängern möchte, auf sage und schreibe 30 Minuten. Und zwar, und das fand ich auch sehr schön, auch gerade so ein bisschen markenprägend wieder, auch die Geschichte dazu zu erzählen, dass man gesagt hat, ja, die Menschen suchen gerade in dieser Unsicherheit schon auch nach Tiefe und diese Tiefe können wir natürlich als eins der oder eigentlich dem natürlich, dem bekanntesten und wichtigsten Nachrichtenformat in Deutschland, dem können wir schon Rechnung tragen und darauf reagieren, indem wir vielleicht etwas länger werden. Und da das Ganze natürlich nicht vorher beginnen kann, also wir können nicht um 19:45 starten, weil vorher dürfen die Öffentlich-Rechtlichen ja noch Werbung schalten, also bis 20 Uhr dürfen sie ja Werbung schalten und dementsprechend können sie auf diese 15 Minuten natürlich nicht verzichten. Dementsprechend wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wenn die Tagesschau das jetzt umsetzt, wie gesagt, das ist alles noch in Klärung und man überlegt das gerade, dann wird es wohl eine Tagesschau werden, die von 20 bis 20:30 Uhr dauert. Und das wiederum wird sicherlich zu einigen Veränderungen in unserer Primetime-Fokussierung führen, weil das würde dann bedeuten, dass wahrscheinlich alle anderen Sender auch nachziehen würden, weil ja bekanntermaßen niemand so gerne mit der Tagesschau konkurrieren möchte. Das heißt, es könnte sein, dass wir uns in Zukunft vielleicht auf 20:30 Uhr einstellen müssen, dass da dann unser Lagerfeuer vom Fernsehen beginnt. Ja, insgesamt eine, wie gesagt, interessante Überlegung und irgendwie schon auch spannend, dass man ja eigentlich so auf der einen Seite denkt, alles wird immer kürzer und schneller und Aufmerksamkeit spannen. Und gerade so ein großes Format wie die Tagesschau sagt sehr, sehr deutlich, dass die Leute schon auch nach Tiefe und nach Fundiertheit suchen und dementsprechend auch bereit sind, etwas länger zu schauen. Also finde ich eine schöne Gegenreaktion mal zu dieser aktuell sehr dumpf dargestellten Position, dass alles immer nur kürzer wird und die Leute offensichtlich schon auch Lust haben, manchmal Tiefe zu bekommen. Von seicht zu leicht gehen wir aber dann doch etwas mal in einen kritischeren Bereich rein, in dieser Kategorie.
Der Aufreger der Woche.
Das ist vielleicht auch schon seit ein paar Wochen und Monaten logischerweise, weil ja Donald Trump eine Dekrete unterschrieben hat, wo es um das Thema Diversity, Equity and Inclusion geht und dementsprechend dort ja gerade ja verschiedensten Unternehmen Briefe schreibt, dass sie doch bitte die ganzen Woken-Geschichten etwas einstellen sollen. Und viele Unternehmen reagieren auch drauf. Viele der Handelskammern und Zünfte und so weiter, Verbände in den USA würden auch ihre Schäfchen, die also meistens in den Verbänden organisiert sind, auch darauf hinweisen, dem noch bitte Rechnung zu tragen und diesen Dekreten auch zu folgen. Und dementsprechend machen das auch viele Unternehmen in den USA, aber auch deutsche Unternehmen, die in den USA sind, folgen dieser Aufforderung jetzt, die man ja durchaus natürlich sehr, sehr kritisch sehen muss. Und aktuellstes Beispiel war jetzt SAP, die da durchaus auch ziemlich viel Kritik ernten mussten, weil nämlich SAP ja schon 3 Entscheidungen getroffen hat, wo man sehr deutlich sieht, da knickt jemand auf jeden Fall ein aufgrund dieser Dekrete, aufgrund dieser Forderung. Und zwar wird seine angepeilte Frauenquote von 40% bei der Belegschaft eben nicht mehr verfolgt bei SAP und auch die grundsätzlichen Initiativen werden wohl etwas zurückgefahren. Und das bedeutet zum Beispiel unter anderem, dass die Führungspositionen bei SAP künftig nicht mehr automatisch oder bevorzugt durch Frauen besetzt werden, die frei werden. Und auch, das fand ich auch sehr interessant, dass die Inklusionsanlaufstelle und auch Diversitätsanlaufstelle, dass die einfach mit CSA verbunden wird. Das heißt, dass alles so ein bisschen im CSA-Thema versteckt wird. Fand ich auch ganz interessant. Auf jeden Fall, welche Möglichkeiten man da offensichtlich auch findet. Und genau das ist auch für mich mein Thema, weil ich eben auch sage, also grundsätzlich, ja, ist es irgendwie nachvollziehbar, muss man da auch mal ganz ehrlich sagen. Da wird vom Präsident was unterschrieben und da gibt es klare Forderungen, klare rechtliche Bindungen. Die ganzen Verbände und so weiter weisen darauf hin, doch dem irgendwie auch zu folgen. Dementsprechend sollte man das offensichtlich ernst nehmen. Aber wir sind ja schon durchaus hier immer wieder kreativ. Das sehen wir ja bei unterschiedlichsten Marketinginitiativen und Ideen und überhaupt. Warum da nicht auch mal ein bisschen kreativer bei dem Thema sein? Das wäre so mein einziger Ansatz, den ich sehe, neben dem, dass man wahrscheinlich schon das meiste da auch umsetzen muss, was da gefordert wird und dass man da vielleicht auch nicht zu viel und zu einfach kritisieren kann. Aber wie kann man denn kreativ mit dem Thema umgehen? Wie kann man denn zwischen den Märkten vielleicht auch unterscheiden? Wie kann man vielleicht auch so ein bisschen, ja, meinetwegen jetzt mal so das ganze Thema Wokeness sozusagen irgendwie so ein bisschen durch die Hintertür auch reinbringen? Oder wie kann man denn trotzdem an gewissen Punkten auch noch Haltung zeigen und trotzdem vielleicht da so ein bisschen, naja, so ein paar Alibi-Aktionen einfach auch starten, was einfach vielleicht auch dazugehört, um da das eine oder andere rechtlich zumindest einfach mal korrekt zu machen? Ich sehe da ganz ehrlich so ein bisschen die Aufgabe, dass man mal mit dem Briefing auch so einen Anwalt zugehen muss und sagen muss, okay, schau mal, wir haben hier eine klare Haltung, wir wollen die auch nicht aufgeben und aber natürlich müssen wir uns an Recht halten und so weiter, einfach um die Geschäftssicherheit hier auch sicherzustellen. Aber dann doch mal so einem Anwalt zu fragen, was können wir denn machen, um da wirklich uns vielleicht auch trotzdem unserer DNA da auch gerecht zu werden und zu bleiben, aber trotzdem vielleicht irgendwie so dem Affen etwas Zucker zu geben sozusagen. Habe ich gerade den Präsidenten Affen genannt? Vielleicht. Weiß ich nicht genau. Der zweite Punkt, der mir dabei aber auch einfällt, ist, dass es dann doch immer wieder im Zuge dieser Berichterstattung immer wieder Unternehmen gibt, auch deutsche Unternehmen, die ganz, ganz klar sagen, wir machen da gar nicht mit auf jeden Fall. Also wir machen da gar nicht mit dieser Forderung zu erfüllen, sondern wir bleiben standhaft, bis sich da mal jemand wirklich persönlich bei uns meldet. Und da sieht man natürlich auch, dass jetzt die Zeit dafür da ist, Haltung wirklich zu beweisen und seine Position eben sehr, sehr stark auch zu unterstreichen. Und das bleibt natürlich irgendwo im Kopf, beziehungsweise ja, macht vielleicht dann deutlich, dass diese Haltung auch eine echte Haltung ist. Also hier auf jeden Fall zwei Chancen. Auf der einen Seite vielleicht mal Kreativität in einem anderen Umfeld sozusagen auch anzuwenden. Und das Zweite, wenn dann schon alle umknicken, dann vielleicht gerade diese Position, wenn man sie eben hält, dann auch nochmal zu betonen und dadurch ultimativ zu unterstreichen, jawohl, wir haben diese Haltung wirklich und bei uns ist das nicht nur ein taktisches Mittel. Jetzt wird es weniger kritisch, aber vielleicht etwas zahlengetriebener in dieser Kategorie.
Die Zahlen der Woche.
Oder sind wir bei unseren netten und schönen und beliebten Rankings natürlich. Diese Woche kommt es von Brand Z, also von Kantar, die das Thema Most Valuable Global Brands 2025 veröffentlicht haben. Und dann natürlich wieder einige interessante Erkenntnisse und auch Statistiken und Daten liefern. Auf der einen Seite natürlich die Daten zu den Markenwerten, auf der anderen Seite aber auch mal so ein bisschen Trends abgeleitet werden können, warum sich denn dort etwas tut. Und erstmal muss man sagen, dass natürlich der Markenwert einmal mehr bei allen Marken insgesamt gestiegen ist, beziehungsweise in diesem Ranking einfach gestiegen ist. Und zwar um 29% innerhalb eines Jahres. Das heißt, die ganzen 100 wertvollsten Marken der Welt kumulieren nochmal einen höheren Markenwert, als das letztes Jahr der Fall war. Und wenig überraschend, aber einmal mehr unheimlich beeindruckend ist Apple, die mal wieder und zum vierten Mal hintereinander an der Spitze standen und inzwischen 1,3 Billionen US-Dollar wert sind und nochmal in den letzten 12 Monaten nochmal 28% zulegen konnten. Und das kann man dann auch noch eine andere sehr schwindelerregende Statistik einfach führen. Und zwar ist es so, dass allein Apple jetzt 12%, ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 12% der gesamten Top 100 Rankliste ausmacht mit ihrem eigenen Wert sozusagen. Man muss aber dazu sagen, danach kommen weitere Tech-Marken, die durchaus auch ziemlich groß und ziemlich beeindruckende Zahlen hier vorzuweisen haben. Und zwar Google auf Platz 2, Microsoft auf Platz 3 und Amazon auf Platz 4. Amazon übrigens so ein bisschen auch einer der großen Gewinner, weil die konnten 50% wohlgemerkt zulegen, haben jetzt einen Wert von 844 Milliarden US-Dollar und Google und Microsoft sind mit 944 und 885 dort in dem Ranking beziffert. Interessant war bei Amazon, warum haben die so zugelegt? Anscheinend, weil jetzt gerade in dieser Multikrisenzeit und auch in dieser Zeit, wo ja, nach Erschwinglichkeit gesucht wird, dass da Amazon einfach ein guter Kontakt ist sozusagen und eine gute Anlaufstelle ist und dementsprechend natürlich sehr, sehr stark da unterwegs ist. Wenig überraschend ist natürlich auch Nvidia dabei. Die sind ja auch letztes Jahr vor allen Dingen sehr stark eingestiegen oder nochmal sehr stark gestiegen in dem Ranking, haben jetzt auch sagenhafte 152% zugelegt. Und das ist der stärkste Wertzuwachs wohlgemerkt in der Tabelle. Aber auch sozusagen direkt damit verbunden ist ja das Thema KI und dann natürlich auch ChatGPT, die zum ersten Mal in dem Ranking vertreten sind und direkt mit 44 Milliarden US-Dollar auf Platz 60 eingestiegen sind. Und das ist der höchste Neueinsteiger seit Nvidia 2021. Und jetzt noch schnell so ein bisschen zu den Trends, die man ablesen kann, weil da war dann spannend, dass die ganzen Alkoholmarken ja knapp 11% verloren haben, was anscheinend auch daran liegt, dass das Thema Alkohol gerade bei jüngeren Generationen immer weniger Relevanz hat und auch die Luxusmarken schwächeln etwas. Auch dort ist so ein bisschen der Markenwert gesunken, zum Beispiel bei Louis Vuitton um 14% auf 112 Milliarden US-Dollar, was einfach daran liegt, dass natürlich der große Markt in China offensichtlich etwas wegbricht, beziehungsweise die Verbraucherinnen dort etwas weniger auf die westlichen Marken setzen und mehr auf die inländischen Marken setzen. Auch die europäischen Marken haben etwas verloren, weil nämlich der Wertanteil von europäischen Marken nur noch bei 7% lag. Nochmal zur Erinnerung, Apple hat alleine 12% und das lag 2006 noch bei 26%, also deutliche Senkung auf jeden Fall. Und die US-Marken haben ihren Anteil deutlich erhöht in den vergangenen 20 Jahren von 63 auf 82% und die chinesischen Marken haben ihren Teil immerhin auf 6% des Gesamtwertes verdoppelt, das muss man auch sagen. Noch schnell zu den Deutschen vielleicht, da ist nach wie vor die Deutsche Telekom ganz, ganz vorne dabei. Dann die gescholtenen von mir hier, nämlich SAP, sind auch dabei. Drittwertvollste ist dann Siemens, Aldi, Adidas und Mercedes-Benz. Und dann von diesen Zahlen dann mal rüber zu den Fundstücken in die Abschlusskategorie.
Die Fundstücke der Woche.
Und da hatte ich ja schon vorher angemeldet, dass ja die Deutsche Bahn sich einmal nicht um das Thema Pünktlichkeit kümmern muss. Und das finde ich mal grundsätzlich ganz smart, weil natürlich so das Thema Bahnreise vielleicht auch ein Gesamterlebnis ist. Und was ein Thema oftmals bei den Bahnhöfen ist, ist das Thema Sauberkeit an den Bahnhöfen. Und da arbeitet die Deutsche Bahn schon sehr stark seit einigen Monaten dran, hat eine extra Initiative auch gestartet, dass sie eben sagen, sie wollen so den Bahnhof wirklich sauberer machen. Und da Leistung auch vermittelt werden sollte, haben wir letzte Woche gerade auch sehr stark stark im Fokus gehabt. Also alles, was man tut, wo man Spitzenleistung erbringt, das sollte man auch immer wieder vermitteln und gerne auch mit Kommunikation und Marketing vermitteln. Genau das macht die Deutsche Bahn, indem sie so einen ja, ganz sympathischen, auch durchaus humorvollen, so eine Spot-Reihe gestartet hat. Und zwar insgesamt 3 Spots, wo man immer wieder Müll in verschiedenster Form sieht. Allerdings nicht einfach nur den Müll so, sondern ein Mensch, also ein Schauspieler, hat immer so ja, Klamotten an, so wie soll man sagen, also so eine Verkleidung sozusagen an, ein Kostüm. Er ist einmal als Zigarette verkleidet, dann einmal als Graffiti-Flasche, als Graffiti-Sprayer sozusagen und einmal als Kaugummi. Und da gibt es dann jeweils so den Moment, wo er sozusagen anderen Leuten auf die Nerven geht und dann irgendwann die Bahnmitarbeiter kommen und natürlich dann die Zigarette, das Kaugummi oder auch die Graffiti-Flasche dann praktisch wegtragen und eliminieren. Und in dem Zuge natürlich deutlich gemacht wird, ja, die Deutsche Bahn arbeitet eben auch an den Bahnhöfen und an der Sauberkeit. Und das finde ich einfach insgesamt relativ smart, weil ja, das Thema Pünktlichkeit ist natürlich die Riesenaufgabe bei der Deutschen Bahn. Aber das wirst du nicht in einem Jahr oder in einer kurzen Zeit lösen. Da sind natürlich viele große Themen dabei. Und auf der anderen Seite muss man aber dann vielleicht auch überlegen, dass man eben versucht, über das Gesamterlebnis auch so eine gewisse Sympathie und auch Beliebtheit herzustellen. Und wie ich vorher auch gesagt habe, wenn man irgendwo Leistungen erbringt, dann sollte man das auch tunlichst kommunizieren und vermitteln und deutlich machen, das ist auch etwas, woran wir arbeiten und wo wir einen Fokus haben. Das finde ich, wie gesagt, smart, auch was die Tonalität und die Machart angeht, weil es eben mit so einem Augenzwinkern gemacht wird. Das schafft Sympathie, wo vielleicht die Deutsche Bahn sich grundsätzlich damit eher schwer tut. Das ist vielleicht so ein kleines, ich will es jetzt nicht unbedingt Ablenkungsmanöver nennen, aber so wirkt es vielleicht etwas, zumindest auch mental bei den Leuten, dass man vielleicht einfach sympathisch auch mal über die Deutsche Bahn lacht und zwar im positiven Sinne, nicht im negativen oder zynischen Sinne. Und das ist, wie gesagt, ein relativ schlauer und smarter Move und einfach auch notwendig, wenn man, wie gesagt, irgendwo Spitzenleistung erbringt, beziehungsweise in etwas investiert, dann bitte auch immer kommunizieren. Von daher absolut nachvollziehbar und eine sehr schlaue Idee von der Deutschen Bahn. Dann kommen wir noch zu Aperol Spritz, die hatte ich auch schon angekündigt, weil die haben ihre große Image-Kampagne für dieses Jahr jetzt natürlich gestartet, wo die Sonnenstrahlen mehr denn je rauskommen und wir natürlich so ein bisschen die Aperol Spritz-Zeit auch einläuten dürfen. Und genau jetzt hat man sich wieder bei Aperol Spritz bzw. bei Campari natürlich vor allen Dingen Gedanken gemacht, wie man da sich auch positioniert, damit man jetzt in diesen Momenten, wo die Sonnenstrahlen rauskommen, wir wieder auf den Höfen und in den Schwimmbädern und in den Parks und überhaupt in den Restaurants, auf den Terrassen sitzen. Das sind ja sozusagen die Category Entry Points hier von Aperol Spritz, dass man da dann tunlichst auch an Aperol Spritz und Campari denkt. Und deswegen ist natürlich jetzt ein groß angelegter Spot eine durchaus nachvollziehbare, sehr, sehr kluge und schlaue Idee, dass man genau jetzt damit rauskommt. Und da waren 2 Sachen, die mir aufgefallen sind und die ich sehr schön fand. Das ist so eine Situation, die man eben von Aperol Spritz sozusagen auch kennt, beziehungsweise von Campari. Man sieht irgendwie so eine italienische Stadt und ein italienisches Café, das sehr überlaufen ist, wo viele Leute auch sind, die irgendwas machen. Und man sieht ganz, ganz viele Leute von Touristen über Alte, über junge Leute und alles Mögliche. Also da kommen alle zusammen. Und mittendrin eben ein Kellner bzw. ein gesamtes Team dort, die natürlich viele Aperol Spritz eben vorbereiten und machen. Und das eine ist so die Machart, die ich ja irgendwie sehr nachvollziehbar und eben wirklich realistisch finde. Es ist nicht so dieses gespielte, wir genießen jetzt einen Aperol Spritz in der Sonne auf der Terrasse bzw. eben so in den Städten, da in den Restaurants und Cafés draußen, sondern es ist so diese richtige Situation, die wir auch kennen. Ja, teilweise auch aus Italien, aber teilweise auch jetzt so, wie es halt ist in den Innenstädten, wenn die halt an einem schönen Sonnentag natürlich auch entsprechend gefüllt sind. Und deswegen fand ich das schön authentisch dargestellt und die Agentur bzw. Campari und Co., die haben es auch schön dargestellt, indem sie es eben beschrieben haben, was sozusagen das Briefing war. Sie haben nämlich versucht, so diesen imperfekten, perfekten Aperol-Moment darzustellen. Genau das, finde ich, bringt einfach so dieser Spot wunderbar rüber, weil man eben dieses Echte sieht, wie die Leute da arbeiten und ja, alles ein bisschen so chaotisch ist und so weiter und man trotzdem sagt, genau das ist eigentlich dieser Aperol-Moment, wo du das dann genießt. Und das zweite ist, sie haben einen ja, neuen Claim da nochmal rausgebracht oder ihn zumindest unterstrichen und zwar L'unico per tutti. Also ich kann es natürlich nicht so schön aussprechen, aber das soll so viel heißen wie der einzige Punkt für alle. Und das habe ich vorher schon im Teaser gesagt, das macht bei Aperol Spritz definitiv Sinn und das haben sie auch in dem Spot sehr schön dargestellt, weil sie haben dort eben die unterschiedlichsten Zielgruppen gezeigt, die alle Aperol Spritz trinken und sie haben eben dadurch nochmal unterstrichen, ja, Aperol hat nicht irgendwie so eine Zielgruppe, das ist nicht für die Jungen, das ist nicht für die Alten, das ist nicht für Männer, das ist nicht für Frauen, sondern es ist halt wirklich für jeden, das ist ein Produkt, das einfach so anschmiegsam ist, dass man immer schnell mal mittrinken kann in dem Zuge und deswegen finde ich diesen Claim wunderbar passend, also dass er auf der einen Seite eben so diese Einzigartigkeit unterstreicht, aber dann auch sagen kann, ja, wir sind eigentlich so die einzige Marke, und das würde ich auch unterstreichen, die wirklich sagen kann, wir sind für alle da und wir haben keine Zielgruppe, sondern wir haben einfach nur Leute, die genau diesen Genuss, diese Farbe und so weiter eben haben wollen. Von daher auch ein sehr schönes Fundstück und ein wunderbarer Spot von Campari für Aperol Spritz. Und in dem Sinne, was soll ich für eine bessere Überleitung machen, als euch mit Aperol Spritz ins Wochenende zu entlassen? Kann man bestimmt auch alkoholfrei machen. In dem Sinne, habt ein wunderbares Wochenende und einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.